Das ist ein Schaden, der mir angefallen ist und der mir erwachsen ist. Und den kann ich mir ersetzen lassen.
Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Heute haben wir wieder einen Gast, eine Gästin zu Gast. Eigentlich genau genommen zwei. Ich muss gleich mit der Hintergrundgeschichte beginnen, warum wir heute einen Hunzi zu Gast haben. Wir haben eine Wette verloren. Die Heike wird es uns nachher noch ganz genau erzählen, aber wir haben dieser liebe Hund hier, hat einen Instagram-Account und wir haben damals die Wette abgeschlossen. Er wird nie mehr Follower haben als wir. Mittlerweile sind es, glaube ich, fünfmal so viel in etwa. Ja. Ja. Also herzlichen Glückwunsch, Luis. Du bist heute unser Ehrengast und dein Frauchen mit dazu. Mario, ich übergebe mal an dich.
Na, warte nur ab, wie viele Follower es dann nach der Folge sein werden. Ja. Na, herzlich willkommen, Luis. Ja. kannst du dir mal selbst vorstellen? Hallo Heike, schön, dass du bei uns da bist. Das Thema werden wir nachher später noch ein bisschen genauer eingrenzen, um was es geht. Aber zuerst stell dir mal selbst vor, vielleicht kann man daraus schon einiges erahnen.
Hallo, ich bin die Heike. Ich danke einmal für die Einladung in den Podcast zuerst. Und ja, wer bin ich? Ich bin erstens einmal leidenschaftliche Triathletin seit Jahren, auch schon seit Jahren in Betreuung beim Gary. Und nebenbei bin ich auch noch Rechtsanwältin.
Das und ist aber schön nebenbei, ja. Macht man noch einen Job.
Man muss Prioritäten setzen.
Ja, ist
in meinem Job und in meinem Training habe ich einen Partner und das ist der Luis. Der Luis ist Trainingspartner und auch wichtiger Kanzleimitarbeiter in seiner Funktion als Feelgood Manager immer dabei.
Er ist übrigens auch Iron Dog, das sollte man auch noch
übrigens
erwähnen.
Auch Iron Dog, zweifacher Finisher, genau.
Ja.
Sachen gibt es, das ist ja brutal.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Man lernt in dem Podcast nie aus.
Wir wollen heute ein paar ganz interessante Themen durchbesprechen und vielleicht wollen, ja, fangen wir irgendwie mal kurz an, dass wir umreißen, worüber wir heute sprechen wollen. Also zum einen geht es ganz generell um Sportreisen, Gepäcksverspätungen und so weiter. Was kann man machen? Dann natürlich auch um das Thema Verletzungen im Sport, wie kann man sich da verhalten, Rechtsschutzversicherungen und so weiter. Also im Prinzip eine schöne Anleitung für alle Triathleten und Triathletinnen oder generell Sportler und Sportlerinnen, die mit in irgendeiner Weise mit Komplikationen konfrontiert sind. Kann man es so zusammenfassen?
Genau, also ich würde heute gerne eben diesen Podcast als Gelegenheit ergreifen, einmal ein bisschen zu und das Triathlon-Volk zu bringen, was man eigentlich tun sollte, welche Möglichkeiten man hat, wie man sich allgemein verhalten sollte, wenn was passiert, jetzt egal was. Also wir haben jetzt eben verschiedene Themen hast aufgezählt und ich glaube, dass viele schon grundsätzlich wissen, was zu tun ist, aber es gibt noch viele Missverständnisse, viele Punkte, wo die Leute nicht so genau wissen, wie es vorgehen können oder welche Möglichkeiten sie überhaupt haben. Und das würde ich heute gerne ein bisschen aufklären.
Also nach cool. dem Motto eben, was ist, wenn was ist. Ich glaube, die Vorbereitung und generell einmal vorab zu schauen, dass man alles in trockene Tücher bringt, ist sicher sinnvoll. Das heißt, vor einer Reise oder auch generell, bevor man mit Sport startet, wenn es in Richtung Rechtsschutzversicherungen geht oder Ähnliches, man begibt sich doch in ein höheres Risiko, wenn man auf ein Rad steigt, ja, wenn man in freien Gewässern schwimmt und. Ja, allein schon im Verkehr in irgendeiner Art und Weise zu laufen, birgt schon Gefahren und da kann was passieren.
Genau.
Und ich glaube, deshalb macht es auch Sinn, sich vorab Gedanken zu machen, was könnte ich tun, wenn was ist.
Genau, vielleicht fangen wir so an, das ist ja eigentlich ein guter Plan, das von vorne aufzurollen. Ich stimme dir, Mario, völlig zu, dass man sich durch Ausübung dieses schönen Hobbys schon in eine gewisse Grundgefahr begibt, weil man im Straßenverkehr einfach schwacher Teilnehmer ist, sowohl zu Fuß als auch am Rad. Und im Falle einer Kollision mit einem Auto wohl immer den Kürzeren zieht und da kann es dann schon zu Schäden und Körperschäden kommen, die nicht so ohne sind. Und ich empfehle in meinem beruflichen Leben eigentlich allen Klienten mittlerweile den Abschluss einer privaten Rechtsschutzversicherung, weil man einfach um wenig Geld recht gut abgesichert ist, wenn man irgendwas geltend machen muss an Schäden, aus einem Unfall beispielsweise, wo vielleicht die Verschuldensfrage nicht ganz klar ist und man vor Gericht ziehen muss. Darum geht es eigentlich.
Und das passiert ja sehr schnell und häufig. Ja, also ich glaube, wie du gesagt hast, man ist der Schwächere im Straßenverkehr und als solcher wird man dann, glaube ich, auch im Rechtsstreit oder in Rechtsfragen wahrgenommen. Naja, du Radlfahrer, was hast du da zu suchen? Und eben auch so die Klassiker nebeneinander fahren geht ja sowieso nicht und. Ja.
Genau.
Ich denke, da gibt es eben viele Missverständnisse. Und man sitzt da vermeintlich am schwächeren Ast, am kleineren Ast, am kürzeren Ast. Mit einer Rechtsschutzversicherung kann man den auf alle Fälle verlängern.
Ja, genau, weil darf ich mal kurz erklären, weil die Rechtsschutzversicherungen machen ihre Versicherungsnehmer nämlich gerne glauben, dass das irgendwie alles über die Rechtsschutzversicherung läuft, die Rechtsvertretung. Nein, das ist ein bisschen anders. Wenn man eine Rechtsschutzversicherung abschließt, dann hat man Ersatz von Vertretungskosten durch einen Rechtsanwalt, außergerichtlich und gerichtlich. Sachverständigengebühren werden bezahlt von der Versicherung. Und ganz wichtig, was mir halt am Herzen liegt, man darf bitte immer den Rechtsanwalt seines Vertrauens wählen. Die Versicherungen machen dann gern glauben, man muss einen ihrer Partneranwälte nehmen. Warum? Logischerweise, die müssen einen Rabatt einräumen. Es ist überhaupt kein Problem, dass man einen eigenen Rechtsanwalt wählt. Ich habe schon oft gehört, dass Leute gesagt haben, na, wir hätten das dir gegeben, aber wir müssten ja das über einen Rechtsschutz machen. Also das jeder kann seinen Rechtsanwalt auswählen. Das ist ganz, ganz, also mir persönlich ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann einen Rechtsanwalt ausgewählt hat, übernimmt dieser oder diese Rechtsanwältin alles für weitere. Man muss sich dann eh um nichts mehr kümmern. Aber es ist wenigstens für den Ersatz der Kosten gesorgt, egal wie es ausgeht. Und ich habe leider schon viele liebe Triathlon-Kollegen vertreten müssen nach Radunfällen. Und da war es eben ganz unterschiedlich. Die Leute mit Rechtsschutzversicherung hatten teilweise ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich habe nur ein kurzes Beispiel. Also ein Freund von mir ist in einen Kreisverkehr eingefahren und wurde dann von rechts abgeschossen von einem Auto, das nach ihm eindeutig in den Kreisverkehr reingefahren ist. Und leider hat die Haftpflichtversicherung das irgendwie nicht so ganz eingesehen. Also wir hätten dann quasi klagen müssen, weil die haben ein Mitverschulden eingewendet. Und in so einem Fall, wenn die Versicherung nicht freiwillig zahlt, muss man klagen. Jetzt wäre das aber mit einem Risiko verbunden gewesen. Wer weiß, was beim Sachverständigengutachten dann wieder rauskommt von der Schadenhöhe her. Weil das ist das nächste Problem, dass die Versicherungen jetzt erst sich daran zu gewöhnen beginnen, wie viel diese Räder, die wir fahren, wert sind. Weil bis vor kurzem hat es noch geheißen, Entschuldigung, das kann nicht 5.000 Euro wert sein und mittlerweile ist 5.000 ein Witz. Ja, also, also mittlerweile sind wir froh, wenn wir ein Radl um 5.000 bekommen. Ja. Ja, also von dem her ist es nicht schlecht, wenn man eine Versicherung hat, weil dann kann man klagen und am Ende des Tages, auch wenn man verliert, ist halt null, aber nicht ein Minus, weil man noch Gerichtskosten zu bezahlen hat. Das ist eben der Punkt.
Also das ist wahrscheinlich, glaube ich, einmal ein großer praktischer Takeaway für viele, die immer glauben, wenn man sich das dann über einen Anwalt löst, wird es teuer. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung, das macht dann irgendwer. Nein, es gibt die freie Wahl, welchen Anwalt oder welche Anwältin ich quasi mit der Sache beauftrage. Und die Frage, die mich jetzt noch privat interessiert, wenn es in so einem Fall jetzt da mit dem Kreisverkehrunfall, das Radl ist kaputt, wird dann der Zeitwert quasi zurückerstattet oder ist es ein Äquivalent zum Neupreis oder wie funktioniert das?
Also es ist wie beim Auto, ganz vergleichbar. In diesem Fall haben wir das so gelöst, dass wir einen Kostenvoranschlag beim Radgeschäft des Vertrauens meines Freundes, also der Geschädigte war, eingeholt haben und natürlich muss der sich noch einmal ein Rad kaufen und es wird aber ein Abschlag alt für neu. Dann, also es wird schon der Wiederbeschaffungswert ist im Schadenersatzfall zu ersetzen.
Ja.
Man muss immer ein bisschen unterscheiden, ob jemand anderer Schuld hat und ob man Schadenersatz geltend macht, weil es rechtswidriges Verhalten eines Dritten, nennt sich das, gibt. oder ob man irgendwas über die eigene Versicherung allenfalls geltend macht. Ja. Also ich meine, beim Radunfall ist jetzt das nicht so denkbar. Also ist es nicht so wahrscheinlich, dass man es über irgendeine eigene Versicherung abwickelt. Also da ist es der Wiederbeschaffungswert, den man bekommt, abzüglich, also abzüglich des Abzugs neu für alt. Ja? Okay. Weil man natürlich so man nicht bevorzugt werden oder
so. Aber es ist ja gerade so in diesem, das ist ja ein Luxussegment, also die Fahrräder, die wir da besitzen und dementsprechend haben die natürlich auch dann einen relativ schnellen Preisverfall. Das heißt, ja, es ist halt immer die Frage. Also der Neupreis ist ja immer sehr hoch, wir kennen das alle von Willhaben und kaum ist da schon mal wer drauf gesessen, sind 30% vom Preis quasi weg. Das heißt, das macht ja durchaus einen Unterschied. Also es ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Okay, wusste ich auch nicht.
Ja, ja, es ist Glück und Fluch zugleich, dass die Sachverständigen, es gibt wenige, die sie überhaupt auskennen. Momentan ist das Glück ein bisschen, dass sie dann im Zweifel sagen, ja, wird schon passen, wenn man irgendwie so einen Kostenvoranschlag, wir haben dann halt von einem renommierten Radlverkäufer einen Kostenvoranschlag eingeholt, was so ein Ding mit den ganzen Gadgets drauf, weil die sind ja dann auch kaputt gewesen, wert ist. Und das hat man dann einfach so hingenommen und hat halt irgendein Mitverschulden abgezogen. Und ja, wenn man es vorher ordentlich positiv bewertet alles, dann ist selbst wenn ein Abzug ist, noch, also derjenige hat dann, also der Freund von mir hat dann entschieden, okay, ich nehme lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, aber hatte halt keine Rechtsschutzversicherung und in anderen Fällen haben wir dann zwar gewonnen quasi, da sowieso müssen die gegnerische Haftpflichtversicherung bezahlen. Aber man muss halt nichts vorstrecken für Sachverständigengebühren, die in die tausenden Euro gehen können, nämlich.
Da hast du jetzt eh schon ein Stichwort gesagt, also für all jene, die jetzt keine Rechtsschutzversicherung haben, heißt das ja nicht, dass die dann quasi nicht den Rechtsanspruch geltend machen können, sondern sie müssen es quasi privat vorstrecken und für den Fall, dass sie den Prozess dann gewinnen, übernimmt sie Kosten die Gegenseite.
Ist genau, das richtig? Genau. Und es ist überhaupt kein Problem. Also ich würde mich jetzt auch nicht abschrecken lassen, wenn jemand keine Versicherung hat, bitte trotzdem zu irgendeiner Beratung gehen, zu einem Rechtsanwalt. Das zahlt sich auf jeden Fall aus, weil da kann man mal schauen, der kann dann einmal beurteilen, wie schaut es aus. Ich habe etliche Klienten, die keine Rechtsschutzversicherung haben, wo ich aber gesagt habe, das ist so eindeutig klar. Also Beispiel, betagte Frau wird am Zebrastreifen überfahren. Ich meine, da muss ich nicht Angst haben, dass das nicht gezahlt wird. Das sind wir auch immer im außergerichtlichen Bereich und die bezahlen eh den Anwalt auch außergerichtlich dann die Haftpflichtversicherung. Also da hat man dann auch keine Kosten, weil das werde ich auch oft gefragt. Und ja, also von dem her ist eine Versicherung nicht so schlecht.
In jedem Fall macht es wie bei Ärzten auch Sinn, dass man sich dann die Sympathiewerte auch mitnimmt, auch den Zugang des Anwalts weiß, vielleicht auch das Fachwissen dahinter, weil eben du bist in dem Metier, du bist selbst als Sportlerin natürlich da firm, andere Anwälte sind es nicht und können dann gewisse Dinge gar nicht geltend machen und mit der Freiheit, sich den Anwalt selbst auszusuchen, ist da schon eine große Möglichkeit da. Und das ist für mich auch, wie du sagst, so langläufig ist das, naja gut, über die Rechtsschutzversicherung gibt es dann einen gewissen Anwalt, der das betreut. Dass das frei wählbar ist, ist nicht ganz klar.
Ja. Genau, das ist mir genau aus diesen Gründen so wichtig, dass man, dass die Leute das wissen, dass sie das ja wohl, das ist klar geregelt, dass das frei wählbar sein muss.
Ja, wollen wir vielleicht irgendwie zum nächsten Thema kommen, so Klassiker, Trainingslager oder noch schlimmer beim Wettkampf und das Gepäck kommt zu spät, das Rad ist nicht da oder ist beschädigt oder sonstiges. Ich glaube, das ist ein Anwendungsfall, der leider immer öfter auftritt und gerade dieses Kräfteungleichverhältnis zwischen Konsument und Fluglinie wird einem ja oft sehr deutlich gemacht. Spätestens, wenn man versucht, bei der Beschwerde-Hotline jemanden zu erreichen und dann halt ja auf Deutsch gesagt abgeschasselt wird. Was kann ich da machen? Für den Fall, dass beispielsweise, bleiben wir vielleicht im ersten Fall, dass das Gepäck einfach viel zu spät kommt. Also im schlimmsten Fall reise ich knapp zum Wettkampf an und kann beim Wettkampf nicht starten. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also, da muss man mal unterscheiden, wenn man selbst gebucht hat nur den Flug, dann kann man sich natürlich klarerweise nur an die Fluglinie wenden. Und da gibt es auch klare Regelungen, dass eine Abgeltung des Schadens für beschädigte Gepäckstücke, für verloren gegangene Gepäckstücke und auch für verspätet gelieferte oder verspätet mitgereiste Gepäckstücke gibt. Die ist aber relativ begrenzt. Also gerade bei Fahrrädern, wenn ich Räder mit habe, Sporträder, empfehle ich, dass man vorher sich erkundigt oder beziehungsweise ja, bei der jeweiligen Fluglinie erkundigt, wie das ist mit der Versicherung oder angibt, dass es sich um ein Fahrrad handelt. Das ist eben unterschiedlich von Fluglinie zu Fluglinie. Manchmal wird das automatisch wird man darauf hingewiesen, dass man da ein bisschen was Höheres abschließen kann, aber höhere Versicherung quasi. Das ist ein bisschen teurer. Aber dann kann man auch wirklich, wenn das ganze Ding weg ist oder wirklich kaputt, da brauche ich nur was Schweres, also wirklich was Schweres auf einen Radlkoffer drauffallen und ich glaube, das Radl drinnen ist hin, dann würde ich empfehlen, dass man das vorher schon, also vorher Sorge dafür trägt, dass es auch ausreichend versichert ist durch Kauf des Flugtickets, weil es die allgemeinen gesetzlichen Regelungen sehen einen Ersatzbetrag bis zu 1.600 Euro vor und da kommen wir nicht weit. In unserem Sport.
Ja, das stimmt wohl.
Und vor allem.
Das Trinksystem geht sicher.
Das Trinksystem vielleicht, genau. Es ist vor allem auch wichtig, oder mir wichtig mitzuteilen, dass jeder Schaden, alles, was mir passiert ist, alles, was ich zahlen musste, bloß weil dieses Gepäckstück nicht rechtzeitig gekommen ist, das ist ein Schaden, der mir. Der angefallen ist und der mir erwachsen ist und den kann ich mir ersetzen lassen. Jetzt muss ich natürlich, wenn ich den Wettkampf versäumt habe, muss ich es irgendwie beziffern, warum, also was ist jetzt der Schaden? Ich würde mal sagen, die Startgebühr, die bei Ironman-Veranstaltungen durchaus ja, nicht nur bei Ironman, sagen wir so, bei Langdistanzen oder
abhalb
dieser generell. Vielleicht ist die ganze Reise deswegen sinnlos geworden, jetzt habe ich Hotelkosten. Und. Also das kann man dann schon aufmotzen mit allem Möglichen, was man halt an Schaden hat. Und das gilt auch für alle anderen Unfälle. Immer wenn wer anderer schuld ist, kann ich alles geltend machen. Alles, was mir nur erwachsen ist an Kosten, bloß weil dieser Unfall passiert ist.
Ja? Jetzt höre ich schon das erste Gegenargument, aber es steht ja sicher im Kleingedruckten bei der Fluglinie, dass das nicht ersetzt wird.
Was steht im Kleingedruckten?
Das wäre das erste Argument, was jetzt dagegen kommt. Wahrscheinlich, wenn man sich über den Fall unterhält, jetzt nicht natürlich im juristischen Sinne, sondern mit einem Laien, der dann sagt, ja, aber da steht ja sicher irgendwo da in dem Beförderungsvertrag drinnen, dass dann nicht irgendwelche Folgekosten ersetzt werden.
Das kann sein, also das stimmt. Also wenn, wenn in allgemeinen Geschäftsbedingungen irgendwelche im Kleingedruckten quasi was steht, dann ist das schon Vertragsbestandteil und Vertragsinhalt. Dann kann man aber noch über die, also ich habe jetzt nämlich geredet, es ist leider ein bisschen kompliziert, ich habe jetzt nämlich gesprochen für den Fall, dass es ein Verschulden gibt von, der Fluglinie. Dann ist es so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und wenn es verschuldensunabhängig ersetzt werden soll, dann gelten die Beförderungsbedingungen. Und die Beförderungsbedingungen stehen unter Umständen nicht jetzt am Ticket oder auf der ersten Seite auf der Homepage, wo man es halt bucht, sondern eben unter Umständen auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und die dürfen aber natürlich nicht sittenwidrig sein. Also auch da, damit wir jetzt die Hörer nicht langweilen mit super Details, empfehle ich wirklich, wenn sowas ist, eine Beratung, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Wenn man jetzt nirgends hingehen möchte, bei bloßen Flugverspätungen gibt es ganz klare Regelungen, das können wir nämlich schnell abhandeln. Es gibt diese sogenannte Frankfurter Tabelle, wo ganz genau drinsteht, was man bekommt, wenn die Fluglinie Verspätung hat.
Okay.
Ab 3 Stunden gibt es da was bei nur Flugbuchung. Je nachdem, wie lang, also der Flug bis zu 1500 Kilometer Flug,
Distanz,
quasi, danke. Ja. Flugdistanz ist, glaube ich, 250 Euro und ab pro Stunde Verspätung und pro Person. Also, ich habe mal für meine Familie wegen 3 Stunden 1600 Euro haben wir da gekriegt. Also, das war jetzt nicht so schlecht.
Da
also,
das ist pro Person. Ein paar die Augen auf.
Das zahlt sich aus.
Wir sind da jetzt eigentlich wieder irgendwo bei dem Punkt zurück. Auch das würde eine Rechtsschutzversicherung übernehmen.
Für den Fall, weil das ist.
Also, auch da doppelt gemoppelt quasi.
Genau. Weil es gibt natürlich so Dinge, die nicht versichert sind, aber diese typischen vertraglichen Schadenersatzansprüche, Vertragsansprüche durchsetzen, die sind immer dabei. Okay. Und also so gut wie immer, ich will jetzt nicht immer, weiß man nie, ob das jetzt wirklich immer ist, aber an sich sind diese privaten Vertragsrechtsthemen versichert. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da auch unterscheidet, habe ich nur selber was gebucht mit einem Flug oder, was nämlich das Günstigere ist und das Bessere ist, und da kommen wir vielleicht auch wieder zum Thema Trainingslager, ja. Ich selbst halte es seit längerem genau aus dem Grund so, dass ich über einen Anbieter Trainingslager buche, nämlich zwei Leistungen sollten verknüpft sein, damit wir von einer Pauschalreise sprechen, die deutlich, also rechtlich ziemlich begünstigt ist, wenn etwas passiert. Nämlich Flug und Hotel reicht schon. Und ja, die meisten, verstehe. Und es gibt immer irgendwelche Veranstalter, die sowas anbieten, weil da habe ich dann einfach eine Ansprechperson, beziehungsweise einen, den ich haftbar machen kann. Da muss ich nicht mehr herumschlagen mit irgendwelchen schwindligen Fluglinien, die dann eh nur sagen, na, zahlen wir nicht, und dann muss ich klagen. Kleiner Seitentipp ja. noch, Fluglinien zahlen immer oft erst, wenn geklagt wird. Also es ist, ja, und dann zahlen sie aber wortlos. Ja.
Weil also die haben schon so eine Policy. Da sind wir jetzt bei zwei Sachen. Also das eine ist auf jeden Fall, der praktische Durchlauf wäre im Falle einer Pauschalreise, man wendet sich quasi an den Veranstalter oder an den Anbieter der Pauschalreise.
Genau.
Und muss nicht weiter großartig drüber nachdenken, weil der regressiert sich dann selbstständig bei den Fluglinien genau. oder beim Hotel oder sonst was, was man sonst normal alles getrennt machen müsste.
Plus, es ist verschuldensunabhängig.
Okay, das ist ein Riesenpunkt.
Das ist ein Riesenpunkt, weil die Fluglinien haben immer das Hintertürtel, es ist höhere Gewalt, was weiß ich, Unwetter bei Verspätungen zum Beispiel oder Flughafen gesperrt oder es klebt wer auf der Rollfläche, wie zuletzt selbst erlebt. und ja, also das sind so Dinge, wo man dann diskutieren muss zumindest. Also wenn es verschuldensunabhängig ist es super. Und warum ist es verschuldensunabhängig? Weil der Veranstalter haftet mir aus dem Vertrag und nicht, weil er an was schuld ist, sondern er hat mit mir einen Vertrag geschlossen, dass ich vom Zeitpunkt A bis zum Zeitpunkt B eine Reise bekomme und zu den und den Bedingungen. Ich fliege dann und dann weg, komme dann und dann an, wohne dann dort und es klappt alles. Und aus diesem Vertrag muss der mir dann den Schaden ersetzen quasi. Oder ich muss eine Reisepreisminderung, kann ich geltend machen zum Beispiel. Okay. Das weiß auch niemand.
Das heißt, wenn wir in dem praktischen Beispiel wären, ich glaube, das kann man ganz gut erzählen, also wir waren ja bei der Julia beim Weltcup in Hamburg und haben dann aufgrund von Klimaklebern am Flughafen Hamburg quasi ist der Flug abgesagt worden. Und ja, sagen wir es mal so, wäre das eine Pauschalreise gewesen, wäre unsere Herangehensweise wesentlich unkomplexer gewesen, genau. weil wir hätten quasi verschuldensunabhängig den Schaden ersetzt bekommen, während der konkrete Fall ja so war, dass es ein einzeln gebuchter Flug war und sprich natürlich sich die Fluglinie sagt, wir können auch nichts dafür, dass da wer auf der Fluglinie klebt, genau, weil wir haben sie ja nicht hinpickt genau. und dann geht es quasi darum, dass man es dann im weitesten Sinne in einem Rechtsstreit erstreitet.
Genau, und sehr schön ist dann, manchmal ist man so als Anwältin ja auch interessiert, wie geht das aus? Ja, ich hätte das eh ganz gern gewusst, wie das ein Gericht sieht, ob das wirklich höhere Gewalt ist oder ob ich als Fluglinie und Flughafen, da vielleicht hätte man sich, wir müssen an den Flughafen wenden, obwohl der kein Vertragspartner ist, ja, rechtlich sehr spannende Sache, aber ich muss ja als Flughafen dafür sorgen, dass nicht irgendwelche Leute aufs Rollfeld gelangen, die sich dann dorthin kleben können,
auch gesagt, zum Beispiel. Ich bin im Flugzeug gesessen und habe gesagt, das wäre so ein klassischer Unifall, oder? Wo man sich irgendwann mal den Kopf drüber zerbricht, weil die Fluglinie kann ja ohne einen Flughafen ja auch nicht fliegen. Das heißt, es ist ja auch irgendwo wieder zwangsläufig.
Erfüllungsgehilfe.
Genau. Ja, also genau. Es ist super spannend auf jeden Fall. Ja. Ich denke, da wird es, also aktuell tut sich da ja eh was, hat man ja schon gehört, dass zumindest ja, eine große Sammelklage im Raum steht und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fluglinien einfach widerspruchslos übernehmen werden, weil ja, die sind in dem Fall, muss man ja sagen, auch zum Handkuss kommen. In vielen anderen Situationen sind ja durchaus auch die Fluglinien zumindest nicht unbeteiligt an der Verspätung. Ja, extrem spannende Sache auf jeden Fall. Ja.
Zum Radthema habe ich noch eine Frage an dich und zwar macht es einen Unterschied, wie man das Rad verpackt? Gemäß dem Fall, das Rad kommt kaputt an, Rahmenbruch, ein Totalschaden in Wahrheit. Was dann? wenn die Fluglinie sagt, naja, hast du das gescheit einpackt? Man sieht da auch abenteuerliche Dinge, muss man auch dazu sagen, ja, am Flughafen, an Flughäfen. Manche sind wirklich nur in Kartons verpackt,
Folie.
In Folie eigentlich. Ja, das habe ich noch nicht gesehen, aber diese Kartons, in dem man das Rad auch geliefert bekommt bei Neukauf oder bei Kauf, sieht man dann wieder zweckentfremdet als Transportmittel oder als Transportbox. Und dann gibt es High-End Transportkoffer, wo das Rad wirklich safe ist. Macht es da einen Unterschied, wenn man dann sagt, na gut, das Radl ist hin in meinem High-End-Koffer, der das Rad maximal schützt und auf das ausgelegt ist und es ist trotzdem hin, oder man kommt dann eben mit der Verpackung an und reklamiert auch mit einem Kartonbox?
Also ich würde, wenn jemand das Rad in einen Karton gepackt hat und das so verschickt, ein klares Mitverschulden erblicken, ja, wenn das Rad dann kaputt wird, weil womit, was wir alle, glaube ich, von klein auf wissen, ist, dass die wie Koffer herumgeschmissen werden und herumgeschmissen werden müssen am Flughafen. Das dürfen die auch, weil üblicherweise, ich meine, es steht sicher in irgendwelchen Bedingungen, dass man keine zerbrechlichen Dinge oder eben das adäquat einpacken muss. Nur es ist eine typische Sache, das müsste man sicher ausdiskutieren. Das ist jetzt ein gutes Beispiel. Das wäre, die Fluglinie würde vielleicht sagen, ja, selber schuld. Dann kann man aber sagen, ja gut, aber null Ersatz kann es jetzt auch nicht sein. Das wäre super, wenn man eine Rechtsschutzversicherung, also wenn man da eine Rechtsschutzversicherung hätte, könnte man das ausfechten, weil das macht eh der Anwalt. Man hat ja selber nicht viel damit zu tun. Man muss nur ein paar Unterlagen liefern, ein paar Informationen liefern und dann kann man das übergeben. Und das wäre auch ein wichtiger Punkt, dass Leute halt sagen, ja, ich will keinen Ärger haben. Den hat man ja nicht, ja, in dem Sinn. Und es zahlt sich schon aus. Also es ist schon schade, dass manche Leute wirklich da sehr viel Geld liegen lassen, das ihnen zustehen würde. Ja,
ja, das muss ich aus meiner Sicht sagen. Ich denke mir dann immer, unsere Koffer sind jetzt aus dem letzten Urlaub auch zu spät angekommen, 3 Tage, 4 Tage. Es war jetzt kein großes Aufsehen für mich, die werden vor die Haustür geliefert, okay, gut, sind sie halt 2, 3 Tage später da. Und nichtsdestotrotz, höchstwahrscheinlich hätte ich Anspruch auf Schadenersatz in irgendeiner Form. Ja.
Boah, 100, da hättest du vielleicht gekriegt.
Deine Chance ist noch nicht vorbei, Mario. Ist noch nicht
vorbei. Ja, vielleicht reden wir
es gibt dann eine Nachbesprechung.
Vielleicht reden wir dann noch drüber. Und das war eine Pauschalreise, ja, also von dem her. Aber das ist aber dann trotzdem immer schon so trotzdem ein Punkt, weil ich sage, gut, wurscht.
Ich habe keine Zeit, ich habe
einen dicht gefüllten Terminkalender, presse ich das jetzt noch irgendwo zwischen rein und mache mir zusätzlich Stress oder nicht. Und das ist dann, glaube ich, schon ein Kalkül einfach der, eben wie du sagst, der Fluglinien oder der Beteiligten, dass die dann sagen, gut, wenn geklagt wird, dann tun wir was, aber wahrscheinlich passiert ja eh nichts. Ne?
Ich glaube auch, wenn wir da gleich in dieser Effizienzfrage da dazukommen, es gibt ja, ohne dass wir jetzt Namen nennen, aber es gibt ja diverse Internetplattformen, die quasi die Flugverspätung automatisch ausverhandeln, wenn man so will, und einfach vorab schon dann irgendwas überweisen oder nachhinein, weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall gibt es dann schon einen Betrag, den man sieht, was man sich erwarten kann, und da braucht man quasi nur noch ein paar Sachen drucken und der Rest wird übernommen. Würdest du das empfehlen?
Ich wollte eh dazu auch was sagen. Kann man machen. Besser als nichts, aber ich würde in manchen Fällen, wenn es ein bisschen komplexer scheint, also bei so reinen, einfachen Sachen, wenn ich sage, ich habe echt keine Zeit jetzt, und weil das ist wirklich niederschwellig, aber man muss, und es kommt da immer, wenn man googelt, kommt das immer ganz oben, schon die ersten 3 gesponserten Seiten sind solche Fluggastrechte, Durchsetzplattformen, die sich das natürlich aber zahlen lassen, die wollen dann, wenn was ersiegt wird, wollen die
Provision.
Ist nicht so, also manchmal denkt man sich, ich glaube, ich hab das sogar schon mal gemacht für meinen Sohn, weil ich keine Lust gehabt habe. Es war nicht viel Verspätung und der hat dann halt statt 300 Euro 250 Euro gekriegt. Ja, soll sein. Ja. Das ist Geschmackssache, wie man gerne möchte. Wenn aber ein bisschen mehr dran hängt, würde ich die Beratung in Anspruch nehmen irgendwo. Und es ist nicht so kompliziert. Man muss heutzutage nicht mehr einen Termin in einer Anwaltskanzlei mühevoll ausmachen, sondern E-Mail ist das Schönste. Ich freue mich am meisten, wenn die Leute mir schreiben, ich hätte bitte eine Frage, da bitte im Anhang, das und das ist passiert. Ich schicke Ihnen mit, ein mündiger Bürger weiß ungefähr, was der Anwalt ungefähr brauchen würde, und eine E-Mail ist schnell versendet. Und Das schaue ich mir dann an und antworte und sage, ja, schaut nicht so schlecht aus, wir sollten uns einen Termin ausmachen oder dann telefonieren wir mal. Das ist für einen Anwalt das Schönste, weil dann kann er sich gleich einen Überblick verschaffen und für einen selbst, für den Klienten oder für den Kunden ist das einfach niederschwellig.
Ja, verstehe.
Und für einfache Sachen, wenn jemand überhaupt sich einen Überblick verschaffen möchte, eben so wie du, Mario, habe ich jetzt überhaupt einen Anspruch oder nicht, das Internet gibt eigentlich schon einiges her. Da kann ich empfehlen, ÖAMTC-Seite zum Beispiel, also solche Seiten, die haben seriöse Auskünfte. Mhm. Bitte immer darauf achten, wenn man Suchworte eingibt, wie Gepäcksverspätung oder so, immer Österreich dazu schreiben, weil sonst kommen deutschsprachige Seiten aus Deutschland und das ist teilweise ein bisschen anders. Auch wenn es eher gleich ist, aber also in den meisten Fällen gleich, aber es gibt schon Unterschiede. Und dann gibt es noch ganz was Superes, das tue ich auch gerne empfehlen für einfache Recherche. Das ist die Seite Österreich, also www.österreich.gv.at. Da sind alle rechtlichen Sachverhalte, alles, was man mit Behörden und so weiter, also da gibt es wirklich gute Hinweise zumindest einmal, dass man mal ungefähr sich orientieren kann und für alles Kompliziertere würde ich dann eine Beratung in Anspruch nehmen. Meistens kann man das eher mal am Telefon kurz erklären, ob es da überhaupt was gibt oder nicht. Und ja, also je nachdem, wie komplex
das Ganze ist. Ich sehe jetzt schon den ein oder anderen Vielflieger, der die ganzen Dokumente der letzten Jahre zusammensammelt und alle Flugverspätungen und dein E-Mail-Postfach ist wahrscheinlich schon voll. Das bringt mich zu der Frage, wann verjährt denn das? Also wie lange kann ich das jetzt rückwirkend dann noch machen? Muss ich das quasi direkt gleich, wenn ich lande und merke,
Es gibt Sondervorschriften für Gepäck. Mhm. Da muss man bitte sofort, wenn das Gepäck nicht da ist, ich glaube, das wissen alle Leute, die schon geflogen sind, da gibt es so einen Schalter dann beim Gepäck gleich, wenn man dort stundenlang steht und dann einsehen muss, dass der eigene Koffer leider nicht mitgekommen ist. Dann geht man dorthin und füllt so ein Formular aus und dann geht das Ganze seinen Weg und innerhalb, glaube ich, von 24 Stunden, das weiß ich jetzt nicht auswendig, das kann man aber, wie gesagt, das kann man alles schön googeln. Muss man das Gepäck zurückbekommen, geliefert bekommen? Das ist das Schöne beim Radkoffer, beim Heimkommen bin ich immer fast froh, wenn der nicht mit ist, weil dann wird er mir nämlich nach Hause geliefert und ich muss ihn nicht herumzahlen. Beim Hinfahren bin ich nicht so froh. Auf jeden Fall allgemein Schadenersatz, nämlich auch Radunfälle, Unfälle, wenn ich von einem Auto beim Laufen angefahren werde
oder und so weiter. Nur kurz, dass wir auf dem Punkt bleiben, jetzt angenommen bei Mario, natürlich war er jetzt beim Gepäckschalter und hat jetzt das Gepäck, aber wie lange hat er jetzt Zeit quasi, dass er einen etwaigen Schadensersatz noch geltend machen könnte?
Beim Gepäck, da muss ich jetzt leider zugeben, ich bilde mir ein, ich weiß es nicht ganz genau, ich bilde mir ein, dass das eine Sonderverjährung ist. Das muss man binnen 3 Wochen. Wenn 21 Tage, glaube ich.
Es geht hinaus.
Wir schauen uns das dann an. Ich habe solche Dinge kommen nicht so oft vor, weil eben fast niemand geht wegen sowas zum Anwalt.
Ja.
Aber wie gesagt, Gott sei Dank, das kann man recht einfach selber im Internet herausfinden, wie das funktioniert. Allgemein, bei mir sind ja oft Leute, die haben schwere Unfälle, die dann ganz gehetzt sind, fast aus dem Spital, außer mich schon kontaktieren. Allgemeiner Schadenersatz verjährt innerhalb von 3 Jahren. Ja, da hat man 3 Jahre Zeit ab Kenntnis des Schadens und des Schädigers. Das bedeutet, wenn ich noch nicht genau weiß, wer ist denn der Lump, der mich da geschädigt hat, dann läuft das auch noch nicht, sondern erst ab dem Zeitpunkt, wo ich das weiß. Und was heißt das, was muss ich tun innerhalb der 3 Jahre? Die Klage einbringen. Ja, also dann kann ich nicht mehr klagen. Ich kann das immer dann trotzdem noch fordern, aber ich kann es dann nicht mehr wirklich durchsetzen. Sollte irgendjemand jetzt sich denken, verdammt, ich habe vor 2,99 Jahren einen Unfall gehabt und das geht sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr aus. Ich habe jetzt aktuell 2 Fälle laufen, wo die Leute wirklich eine Woche vor Verjährung gekommen sind. Jeweils. Und
wussten Sie das?
Bei der einen war es so, dass sie, das war ein Autounfall, war Lebensgefährten, also sie war die Lebensgefährtin, der Lenker war ihr Freund und sie wollte halt nichts gegen ihn unternehmen, nicht wissend, dass das ja ohnehin die Haftpflichtversicherung alles zahlt oder nicht, sie hat sich eben nicht erkundigt. Und dann waren ich halt nicht mehr zusammen und es war ja wurscht.
Wie das Leben so
spielt. Genau, und da gibt es aber immer noch Möglichkeiten. Also nicht gleich sagen, es bringt eh nichts mehr, sondern da habe ich dann an die Versicherung geschrieben, dass die bitte einen Verjährungsverzicht abgeben sollen. Das heißt, man kann dann immer klagen, aber die dürfen dann nicht die Einrede der Verjährung geltend machen, so nennt sich das. Also es gibt immer Möglichkeiten und da würde ich mal nachfragen bei einem rechtskundigen Menschen.
Zur Kenntnis des Schuldigen, oder wie hast du da gesagt, ich habe den Wortlaut
nach Kenntnis des Schädigers.
was ist, wenn ich den Schädiger nicht finde?
Das ist blöd. Das ist richtig
ungut. Oder wenn es den nicht gibt. Ja? Also schon gibt, aber nicht,
ja, dann kommen nicht weiß, wer es ist. Da kommen wir nämlich genau zu einem Punkt, den ich eh dringend erwähnen wollte. was ist, wenn ich leider Fahrerflucht habe?
Ja.
Das ist gerade bei Radlunfällen. Ja, ich meine, die liegen, die Radfahrer liegen herum und oder liegen zwar bei Bewusstsein herum, aber können trotzdem nicht so schnell schauen, was das für Kennzeichen hat, das Auto, weil meistens sind es Autos. Oder andere Radfahrer. In einem Wettkampf zum Beispiel, die einen abschießen oder die einen Unfall verursachen.
Ja, die haben zumindest noch eine Nummer, die man vielleicht erkennen könnte, aber im allgemeinen Straßenverkehr andere Radler hat das nicht. Ne?
Genau, oder eben das ist dann schon ein Problem, wo ich schon wieder zu einer Versicherungsempfehlung komme, obwohl ich muss ja sagen, ich bin persönlich jetzt nicht so der Fan von Überversicherung.
Keine Provision.
Bekomme bitte keine Provision.
Das ist kein Product Placement.
Nein, wirklich nicht, weil ich bin eigentlich eher jemand, der sagt, nicht überversichern, weil es meistens bei vielen Sachen günstiger fällt. Ich zahle das einmalige Ereignis, als ich zahle ein Leben lang eine hohe Versicherung. Aber weil es aus gegebenem Anlass, ich habe in meinem engeren Triathlon-Freundeskreis eine liebe Freundin, die einen sehr schweren Radunfall gehabt hat, der mit einer Tetraplegie ab dem 7. Halswirbel geendet hat. Und die hatte das Glück, dass sie dass der Autofahrer nicht davon gefahren ist, dass es keine Fahrerflucht war, weil da reden wir von mehreren Millionen, die das ein Leben lang wahrscheinlich ausmachen wird, mit Pflegekosten, mit also sowieso Schmerzengeld für Pauschalabgeltung. Also das sind unfassbare Summen, um die es da geht. Umbau eines Hauses in barrierefrei. Das in ihrem Fall, Gott sei Dank, alles eine Haftpflichtversicherung zahlt. Wir haben im Ort aber einen jungen Mann, der das Pech gehabt hat, dass der Lenker Fahrerflucht gemacht hat, quasi, der ist davon gefahren. Und der hatte auch keine eigene Unfallversicherung. Und das ist die zweite Versicherung, die ich unbedingt abschließen würde als Triathlet, eine Unfallversicherung. Hat man eine Lizenz, ich glaube, ist es dabei, für die Wettkämpfe, für die Wettkämpfe wenigstens. Und wenn man eine Unfallversicherung abschließt, bitte dazu sagen, dass man hobbymäßig Triathlonsport macht oder halt Rad fährt. Das hat mir Gott sei Dank ein befreundeter, also mein Versicherungsmakler quasi, der selber Triathlet ist, der hat irgendwann einmal gesagt, du sag einmal, hast du eigentlich je das erfassen lassen, weil sonst ist das nicht dabei.
Aber was wäre ohne private Unfallversicherung, also ohne dezidierte?
Nix.
Echt wahr?
Nix. Wer soll was zahlen? Für den jungen Mann hat die Gemeinde Charity-Veranstaltungen gemacht.
Wahnsinn.
Und die sind halt, das ist dann richtig bitter und tragisch. Jetzt hast du eh schon die Folgen zu tragen, die gesundheitlichen und finanziellen. Und dann sind, also sagen wir vom das Einkommen jetzt, her, und dann hast du noch diesen riesen
Wahnsinn.
Schaden.
Ja, Wahnsinn. Also das heißt jetzt nur, damit man das praktisch, damit es da kein Dings gibt. Wäre der Herr unfallversichert privat, hätte er es über seine Unfallversicherung quasi machen können. Wäre er nicht privat unfallversichert, würde aber seinen Schädiger kennen, würde es über dann quasi den anderen laufen. In dem konkreten Fall, wenn es den Schädiger nicht gibt und keine private Unfallversicherung, ist scheiße.
So kann man es ausdrücken, aber richtig auch noch.
Short.
Ja, genau. Weil das ist wirklich schlimm. Und noch etwas, was auch ganz oft irrtümlich falsch gehandhabt wird, bitte nie die eigene Unfallversicherung, wenn man brav jetzt alles hat, ich habe Unfallversicherung und ich kenne den Schädiger, niemals die eigene Unfallversicherung bemühen oder sonstige eigene Haftpflicht, die im Rahmen der Haushaltsversicherung dabei ist, wenn es einen Schädiger gibt. Weil erstens einmal, der Schädiger muss immer alles zahlen, jeden Schaden, den ich habe. Und in meinen eigenen Versicherungen habe ich so Bedingungen drinnen. Da steht halt drin, was weiß ich, Gliedertaxe für die Verletzung gibt es das und das Geld und es wird ersetzt dieses und jenes. Also bestimmt ist das drinnen.
Ja, das Wort mit Gliedertaxe kann man vielleicht auch noch auflösen. Also das sind quasi die verschiedenen Verletzungen, sind quasi mit Schadensersatzsummen bewertet. Ja. Genau. Also ich kann zum Beispiel bei mir sagen, beim Schlüsselbein waren es einfach 500 Euro. Wurscht aber, wie kompliziert das gewesen wäre im Sinne von der Nachbehandlung. Ja, das macht ja einen wesentlichen Unterschied mit langfristiger Physiotherapie oder sonst was.
Ganz wesentlichen Unterschied, weil ich habe zum Beispiel, also jetzt nur ein Beispiel, was jetzt nichts mit Sport zu tun hat, aber die Dame, die die ich vorhin schon erwähnt habe, die am Zebrastreifen zusammengeführt wurde, die hat einfach einen komplizierten Bruch gehabt, auch Schulter und Ellbogen. Und dann ist im Krankenhaus ein Keim dazu gekommen. Das heißt, das Ganze hat sich komplett, das ist voll eskaliert, die Geschichte. Ja, ja. Und da kann natürlich eine Haftpflichtversicherung kann nicht sagen, das interessiert mich nicht, weil da gibt es Judikatur. Die müssen sich darum auch kümmern. Die müssen sogar dafür einstehen und sich dann regressieren, wenn es einen Kunstfehler gibt, wenn der Arzt was falsch macht. Da muss auch die Haftpflicht zahlen. Ja? Man muss sich nur an die Haftpflicht wenden, da gibt es Judikatur. Das heißt, der oberste Gerichtshof hat dazu schon entschieden. Und der Unterschied ist, dass die eigene Unfallversicherung dieser Dame sagen würde, ja, Entschuldigung, der Keim geht uns aber nichts an.
Ja, verstehe ich.
Und daher...
Weil ja quasi das ursprüngliche Ereignis überlagert wird, wenn man so will.
Genau, also es kann... Ich kenne jetzt nicht alle Unfallversicherungen, wird es auch so Premium-Unfallversicherungen geben, wo vielleicht Folgeereignisse auch versichert sind, aber sagen wir mal so, die Grundversicherung beim Unfall betrifft den Unfall selbst und die Folgen des Unfalls. Ja.
Aber wenn man es jetzt alles mal so quasi zusammenfasst mit einer Bottomline, muss man einfach sagen, je mehr Risiko man eingeht und in dem Sport vor allem mit drei verschiedenen Disziplinen, doch durchaus viel Auslandsaufenthalten, Reisen, Wettkämpfen und so weiter, je mehr Risiko man eingeht, desto mehr macht Sinn, die ein oder andere Versicherung abzuschließen, wenn gleich das Wort überversichert schon gefallen ist. Ich glaube, da muss man dann aufpassen, dass das nicht irgendwie ausufert. Aber das habe ich jetzt schon durchgehört, auf jeden Fall Rechtsschutzversicherung und private Unfallversicherung. Und wer sich jetzt denkt, private Unfallversicherung, das hat mit den Kosten nichts zu tun, was die private Krankenversicherung angeht. Private Unfallversicherung ist verhältnismäßig äußerst günstig, muss man auch sagen. Ja? Also weil sich jetzt wahrscheinlich jeder denkt, irgendwie, Gott, das sind 300 Euro im Monat oder so. Da geht es um ganz andere Summen. Ja?
Genau, also, das ist die billige Variante, wo nur unfallversichert ist. Und zum Thema auf dem Wettkampf fahren oder weit wohin fliegen. Und die meisten Leute, wenn sie jetzt wirklich übersee, wo starten, dann ist ja Urlaub damit verbunden, Unfall hoffentlich nicht. Aber um nochmal zurückzukommen, wenn ich das pauschalreisenmäßig mache, habe ich sogar den Anspruch, wenn ich jetzt da einen ganzen Tag versäume, wenn ich zu spät komme, mit diesen ganzen Anschlussflüge Hawaii beispielsweise, dann habe ich sogar theoretisch, kann ich dann sogar zurücktreten und sagen, es ist der Grund der Reise weggefallen.
Ja.
Ich möchte nicht nur Reisepreisminderung, sondern ich storniere das Ganze und das kann, kann man geltend machen unter Umständen, weil leider bei rechtlichen Themen ist es leider ganz oft so, dass man sagt, es kommt drauf an. Ja. Man muss immer das auf den Einzelfall halt dann prüfen, deswegen sollte man sich beraten lassen.
Ich hätte da noch eine Frage dazu, weil ich glaube, das interessiert immer wahnsinnig viele Leute. Die klassische Ironman-Anmeldung, bleiben wir einfach bei der Marke. Es gibt jetzt mittlerweile zumindest schon ein paar Möglichkeiten mit, ich glaube, 90 Tagen ist der aktuelle Stand im Vorfeld, bei Kenntnis zurücktreten zu können oder zu verschieben. Was ist jetzt wirklich, wenn man einfach in der Rennwoche was passiert? Ich werde krank, ich werde, ich habe einen Radlsturz vielleicht sogar noch dort auf der Strecke dann beim letzten Einrollen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich dieses Nenngeld doch versichere? Oder kann ich dann irgendetwas mit einem Rechtsschutz oder sonst was machen, wenn ich dann einfach nicht starten kann, aus welchem Grund auch immer?
Da ist, also Rechtsschutz ist da die falsche Versicherung, weil die einfach Gerichtskosten, Anwaltskosten abdeckt, wenn die man braucht, oder Bauauslagen, Sachverständigenkosten. Wenn einem sowas passiert, wo der Veranstalter überhaupt nichts dafür kann, dann
müsste ich wirklich dieses Ereignis versichern.
Dann muss man sich immer vorher anschauen. Viele kleinere Bewerbe bieten solche All-in-Risk-Versicherungen an. Und da muss man dann schauen, ob es sich auszahlt oder nicht. Ich würde auch vor Abschluss so einer Versicherung nachschauen, im Kleingedruckten, was da wirklich versichert ist, weil sehr oft ist dann so restriktiv, dass dann das überhaupt nichts nutzt.
Ja.
Oder genau das, was man gerne möchte, nicht dabei ist. Aber wenn man Versicherungen abschließen möchte, da muss man Versicherungen fragen, das kann ich nicht beurteilen, ob so etwas gibt. Ja. Aber es schadet nicht, mal nachzufragen. Die meisten Leute haben ja irgendeinen Makler oder Agenten oder kennen irgendwen, der sie auskennt. Oder bei der eigenen Versicherung einfach mal nachfragen.
Mein Wissensstand von vor einigen Jahren war mal so, dass man es natürlich versichern kannst alles, aber dass die Prämie einfach unverhältnismäßig hoch war zu dem Risiko, dass man dann wirklich nicht am Start steht.
Ja, weil man kann nicht das eine, also Versicherungen leben ja davon, dass man viele Prämien einzahlt und nicht, dass man das eine versichert. Und Veranstalter wie Ironman ist ein normaler Veranstalter und geltend machen gegen den Veranstalter kann man nur Ansprüche, wenn der seine Vertragspflichten verletzt. Ja. Und wenn ich vorher einen Sturz habe, hat das nichts mit dem Veranstalter zu tun. Ja. Was jetzt eh nicht mehr in der Covid-Zeit war, halt das Thema mit den Anmeldegebühren, dass die dann gesagt haben, nein, es gibt gar nichts
Druck. Test.
Da hätte ich am liebsten einen Aufruf gestartet, dass da eine Sammelklage einmal eingebracht wird, weil das nicht sein kann. Es kann nicht ein Veranstalter sagen, man darf nicht einmal verschieben und gar nichts und es gibt nie wieder ein Geld zurück und das ist völlig unverhältnismäßig.
Persönlich wundert mich das auch, dass das nicht passiert ist, also dass da keine Sammelklage gegeben hat, weil also es waren ja doch wahnsinnig viele betroffen, vor allem um den ganzen Globus.
Ich bin bestürzt und verstört, wie viele Leute mir gesagt haben, also ich habe nur so ein bisschen rumgefragt, dann lassen die mich vielleicht nicht mehr starten.
Ja, ist Wahnsinn.
Und das ist etwas verstörend,
muss ich sagen. Also die Marke
in Standing musst du einmal arbeiten.
Eine Sonderstellung, das muss man einfach sagen. Die
können machen, was sie wollen.
Ja. Radunfall im Ausland, auf Trainingslager oder generell Unfall im Ausland, gibt es da andere Regelungen, wenn dann die Haftpflichtversicherungen des Schuldigen dort anders gestrickt sind. Im Prinzip aber wieder dasselbe mit Rechtsschutz und dann wird das über den Anwalt zu Hause ausgehandelt.
Eigentlich, das ist dann ein bisschen komplizierter. Also wenn im Ausland was passiert, hat man meistens einen ausländischen Schuldigen. Ja. Also es gibt so internationales Privatrecht, da wird es auch geregelt, wie das, wenn zwei Staatsbürger, aber im Ausland und so weiter und was da zur Geltung kommt. Meistens wird es so sein, was weiß ich, auf Fuerteventura wird irgendein spanisches Auto oder eins, was halt dort zugelassen ist, einen Unfall verursachen, wenn es so ist. Und dann müsste man das leider gegen die, also wenn es im EU-Ausland ist, schätze ich es als unproblematisch ein. Mhm. Allerdings, das Einzige, was ein bisschen blöd ist, man wird sich müssen einen Anwalt aus diesem Land nehmen, weil das Recht nach dem Recht des Landes geht.
Okay. In dem Fall, aber würde das mit so einer Reiseunfallversicherung, wird das was helfen? Ja, ich meine, hilft sicher was.
Ja, also aber die Unfallversicherungen, also dass man irgendwelche Schäden aus eigener Versicherung abgegolten bekommt, das ist ja meistens sogar in den allgemeinen Unfallversicherungen geregelt mit der Rückholversicherung und so weiter.
Aber ich glaube, es ist nämlich auch in der Jahreslizenz vom ÖTRV nämlich dabei.
Deswegen. Ja, ich glaube in der Premium.
Die Premium-Lizenz
ist die, wo man im Ausland starten darf und da ist eben ausländisches Starten und ausländische im Ausland anfallende Schäden sind auch gedeckt. Und das kann man dann ganz normal geltend machen, aber ist manchmal schwierig. Also der Anwalt würde sich dann in Österreich anschauen, ob das nach österreichischem Recht geht, aus irgendeinem Grund. Das kann nämlich auch sein. Ich habe nämlich schon in Wien einmal einen Prozess gehabt, wo der Unfall in Serbien war, aber das war, es waren zwei österreichische Fahrzeuge.
Okay.
Und dann war zwar das Prozessrecht Österreich und gemeinerweise hat aber das inhaltliche, also die Schadenersatzhöhe ist nach serbischem Recht gegangen. Jetzt haben die im übertragenen Sinn 3,50 Euro kriegt für den Schaden, wo sie bei uns, weiß nicht, 25.000 gekriegt hätten.
Wahnsinn.
Also deswegen, das kann ich nicht pauschal sagen, Aber ja. es ist
pauschal kann man vielleicht sagen, besser kein Radlunfall im
das
Ausland.
Das kann man sagen. Besser überhaupt kein überhaupt Radlunfall. Kann, ja,
aber ja. Im Ausland wird es dann noch unguter,
absolut.
Wenn man dann auch vielleicht noch unterversichert ist oder gar keine Handhabe hat auf das, was da passiert. Ja,
jede Menge
extrem spannend, für Input. Ich glaube, auch von der Redezeit, eine der Folgen, wo wir wirklich mehr Zuhörer waren.
Ja,
und
absolut.
Ein paar kleine
das
Fragen.
Ist ein Kompliment, Heike.
Das ist ein absolutes Kompliment. Ja, das kommt nicht oft vor. War wirklich sehr
informativ,
ganz abgesehen davon, dass wir jetzt dann noch reden müssen, was mit meinen Koffern ist.
Das machen wir dann gleich.
Ja, und außerdem werden wir uns vom Louis noch eine Social Media Beratung holen, weil es funktioniert offenbar sehr
gut. Er muss uns jetzt eh verlinken und das zieht uns jetzt mal so richtig mit nach oben.
Er hat ja eine eigene Social Media Managerin.
Ja, also falls ihr jetzt bald ein Hundeselfie mit uns dreien seht, dann wisst ihr, wann das entstanden ist. Heike, wir sagen danke vielmals, dass du heute da warst. Und auf viele weitere Jahre in trainingstechnischer Zusammenarbeit und viele erfolgreiche weitere Jahre. Und du bist natürlich immer gern gesehen und es werden sicher noch leider jede Menge Fragen kommen, das bin ich mir sicher, weil einfach diese ganze Rechtskollision, die halt mit unserem Sport halt irgendwo auch verbunden ist, halt wahrscheinlich auch nie aufhören wird. Das bringt die Sache leider ein bisschen zu mit sich. Aber auf jeden Fall danke, dass du da warst. Und
danke auch für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt euch natürlich bei der Heike direkt melden. Vielleicht magst du mal kurz deine E-Mail-Adresse sagen für all jene, die jetzt gerne Fluglinien verklagen wollen.
Ja, also meine E-Mail-Adresse ist E-Mail-Adresse oder ich sage mal meine, meine Homepage ist www.ra-sporen.at. Man kann aber sich gerne auch an Geri oder Mario wenden,
wenn jemand
irgendein Problem hat. Sehr gerne. Ich stehe auch gern telefonisch einmal zur Beratung zur Verfügung. Ist überhaupt kein Problem.
Genau. Also wir werden der Heike ihre Homepage und Kontaktmöglichkeiten natürlich verlinken. Und wenn Sie an uns Fragen habt, dann an info@sweetspot-training.at, wie immer. Und wir sagen danke fürs Zuschauen.
Danke fürs Zuschauen.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.
Bleibt gesund und unfallfrei.